alles existieren Rede zu existierenden Redewelt.
Das Frauenunglück. Aberträume von Wesen und Welt. Ach, ein Hörspiel. Und ein Aberhörspiel. Hörspiel verrat, verratat, rat.
Heimat, Natur und Geisteswelt.
Seestück mit kleinen Spielfiguren. So träumte mir doch lange Jahre und bewusstlose Jahrzehnte hindurch, dass... Was wir sehen, ist eine beinahe völlig geschwärzte Sommerlandschaft vor einem Seestück mit kleinen Spielfiguren, Ganzkörperträumen. Wenn wir genauer hinsehen, wie es so nur in den Ganzkörperträumen möglich ist, erkennen wir, wenn wir es wirklich wollen, eine schwarze, riesenhafte Faust, eine Geisterhand.
Sagen wir, sei es.
Eine Geisterhand, die von rechts oben und verwischend weithin über die bemasteten Boote, die sich blähenden Segel, die bunten Vorsegel, die gebogene Steinbrücke, die winzig kleinen Lastgut entladenden und auf Pferdekarren verbringenden Landleute herabschwebt, lappt und lappt.
Heimat, Natur.
Ich sehe sie sehr deutlich. Ich sehe sie sehr deutlich. Die Frauen und tiefgebeugten Männer erscheinen uns ganz so wie schuldlose, willenlose Mitspieler in einem Traum und wollen uns durch ihr somnambules Winken, ihre lautlosen Zurufe auch so erscheinen, wenn sie uns direkt ansehen und
uns entgegensehen,
dabei durch uns hindurchgehen. Sie sind schlafendes Personal, dessen Pläne nichts gelten, dessen Anstrengungen leerlaufen, vor einem tiefschwarzen, von wem über die Szene gegossenen Hintergrund,
tödlichen Firnis,
einem Abgrund des Sehens, in dem im Versinken kleine Pappelhaine, Weidenatolle, Sumpfgrasinseln dastehen. Über den fast unsichtbaren, durchscheinenden Drachenwolken ziehen Wasservögel wie angeleimt
dem Todhimmel
vorüber, den wir uns schwarz-blau vorstellen, der aber von der alles durchdringenden Dunkelheit dieser Sommerlandschaft, erkennbar an den Früchten, den Getreidegarten, der geringfügigen Rinderherde links vorne,
nicht
auch bei größter Geistesanstrengung unterscheidbar scheint. Einem Wiesen- und Wassertableau, das vor unseren weit geöffneten Augen hintenüber in die Auflösung
von allem
stürzt.
Sei es,
dass ich auf einer maßlosen Winterreise durch die entlegensten Gebiete des sogenannten indischen Tibet, die mir im Gegensatz zur furchtbaren Totale, einer mir von Anfang an und pausenlos unheimlichen, fremden, abscheulichen sogenannten österreichischen Heimatnatur und Geisteswelt,
einer Terrorwelt der Leugner, der Beschöniger, der stillen Profiteure, Prügler, Kollaborateure eines nur scheinbar zu Ende gegangenen Nationalsozialismus, wie du ständig vorbringst.
Der in Wahrheit unterirdisch, dabei bei jeder Gelegenheit an die Oberfläche schwappend, unausgesetzt anhält, wie jeder sehen kann, wie jeder hören kann, der nur will.
Einwürfe, Schläge,
Aufwärtshaken des Denkens,
unruhigen Insistierens, die in Wahrheit ganz und gar unhaltbare Vorwürfe eines völlig aus der Welt, aus dem Zusammenhang, wie man sagt, gefallenen, tobenden, verwirrten, halbirren sind.
Vielmehr sagen wir eines unrettbar in den grausamen Zustand einer
in sich rotierenden und insistierenden
Redewelt hineingeratenen, hineingeflüchteten, in einen flüssigen, dabei feurig glühenden, allerletzten Redezusammenhang.
Sagen wir, sei es,
dass die entlegenen Weltgegenden Indiens, Tibets, ebenso wie der Dschungel Guatemalas, das Hochland Mexikos etwa oder die niederländische Hügel- und Wasserlandschaft, dir zu einem
fliegenden Zuhause in den Wolken
geworden sind, wo du mit deinem Begleiter von der Alm, dem italienischen Architekten und Radierer Piranesi, mittels Zurufen, Handzeichen und süßer Wasserschrift über die zahlreichen Wundergeschichten, Märchen und Traumstücke,
Treatments,
die exemplarischen Spontanerzählungen der dort einwohnenden Berg- und Talmenschen,
Aeronauten,
sprichst.
Da tauchte in mehreren weiten Sprüngen und verwegenen Kurven, Abschweifungen, Bocksprüngen meiner Reisesprache. So schmucklos und klar werde ich nie wieder sprechen.
Aus dem verwehten und nahezu an jedem Erzählmorgen und rauchenden Erzählabend
Tremor
mit schneebedeckten Hintergrund
meiner alpinen Wesens- und kristallinen Reisesprache, wie ich sie fortwährend nannte.
Ein nacktes, blassblaues Mädchen mit gelben, zu Berge stehenden Haaren vor dir auf.
Das, ohne mit den Füßen den Boden zu berühren, tanzte.
Also deutlich sichtbar
in Luft schrieb.
Das Mädchen auf dem Pferdekarren. So träumte mir durch lange Jahre und bewusstlose Jahrzehnte hindurch das. Was wir sehen, ist ein auf einem Pferdekarren sitzendes junges Mädchen.
Eine Wiesenfrau.
Die in aller Sorgfalt ihre weiße Leinenhaube bindet. Ihre nackten Beine baumeln in einer blasenwerfenden Zwischenraumluft. Auf ihrer rechten Schulter, von ihr unbemerkt, sitzt eine schwarzbraune Harpie. Oder lass es eine Eule sein, die ihr
insistierend
mit dem Krummschnabel ins Ohr hackt oder freundlich hineinspricht.
Was genau?
Sei es ein Volkslied, das wir kennen, sei es die Kennmelodie einer unbekannten Tragödie, deren Zeuge wir werden. Von ihrer rechten Wange fließt schwarzes Blut. Sehen wir genauer hin, erkennen wir ein cremefarbenes Hündchen, das an ihrem anmutigen Mädchenkörper mit dem blauen Rock emporspringend das schwarze Blut ableckt. Der einen Ochsen prügelnde Begleiter der jungen Bäuerin steht uns abgewandt da. Er gehört in eine entfernte Vergangenheit, die uns nicht einsehbar ist. Er ist
ein Restwert. Glaubst du, dass das Mädchen stillhält?
Spürt sie den Schmerz? Ist das nächste Ereignis, das die Leinwand zerreißen wird, ein Zucken des Mädchens? Ein Schlagen nach dem für sie unsichtbaren Raubvogel, ein lautloser Schrei im akuten Erkennen der eigenen Sterblichkeit, sitzend am weit geöffneten Abgrund der Endlichkeit von allem.
Von allem.
Der Zeit?
Nichts von alledem.
Nichts von alledem. Das Erntemädchen, das uns nicht ansieht, ihr Blick zielt leicht links an uns vorbei, löst ihre weiße Haube, nimmt sie vom Kopf und legt sie in einen Weidenkorb mit Wäsche, der neben ihr auf dem Pferdekarren steht, der in einer langsamen, schwimmenden
Allzeitbewegung
Trauma und rutschend aus dem Bildausschnitt fährt.
Und jenes Mädchen, das mit den Füßen den Boden nicht berührte, also deutlich sichtbar in Luft schrieb, beschrieb mir in allen den blühenden Einzelheiten, Abweichungen, Unschliff, einen Traum, den ich durch viele Jahre des wie verrückt Umherreisens, des Abtauchens, des Untergehens in schwer zugänglichen Gebirgsregionen, Wasserwelten, Abwinkens in Bergerzählungen, Geheimschriften, Logbüchern, wilden Mythen immer wieder gehabt, aber niemals habe erinnern können, der so ging.
So sei es, dass du in deiner Geburtsstadt, Todgeburt Frankfurt am Main, in einem dir wie immer umzugänglichen, groben und traurigen Deutschland, ganz aus deinem eigenen Wesen heraus.
Also bei meinem unausgesetzten Streunen und Umherirren, dem Dürsten bei Tag und Nacht, den Raubzügen durch die dunkeldüsteren Gartenbezirke, kümmerlichen Vororte, die welken Einkaufszentren, die riesigen abnormen Kaufquartiere, Mehrwerthöllen. Eines Sonntagmorgens eine leuchtende Wiesengegend entdeckt habe.
Aufgedeckt.
Um einen Bach oder Rieselfluss namens Nidda.
Dabei an den Säumen sich krümmende Kleingärten, Krüppelhütten, Tierzwinge, winzige Wirtschaften in Terrassen, in der schlammigen, unruhigen Verfallsform und tiefer gelegt das leblose Flüsschen, die langgestreckten schwarzen Wiesen als blühendes Wiesenoval.
Die ich Jahrzehnte später, als ich einmal lange Jahre tot war, als glückliches Äquivalent, als mein Wiesenparadies und mein äußerstes Wiesen zu Hause wieder sah, in den ebenso schwarzen, den unermesslichen Wiesen und Wiesenhügeln, den Totenhügeln der Acqua Santa in meiner Wesensstadt Rom.
Sei es, sagen wir, Du gingst in den blendenden Nidderwiesen auf und nieder an einem sonnigen Tag und rauchtest.
Ich war 9.
Und stundenlang saßest du trunken, barfuß, dabei mit riesigen, auf dem Rücken befestigten Pappflügeln eines Engels, eines Genius, eines schwitzenden Wiesengenius, in einem zum Karree geordneten Pappelwäldchen im Gras.
Betäubt, wie ich immer war, weithin abwesend, ganz stumpf, schwer, tot, dabei toll, in schwarzen Blitzen, Trompetenstößen, im scharfen Donner, in Flammenzungen.
Man kann sagen, nicht nach innen gekehrt, gefaltet, vielmehr nirgendwohin gekehrt, gebannt.
Mit großen, unverständlichen Träumen von Wesen und Welt.
Sei es, sagen wir, bald sahst du hausgroße Harpien.
Bald sah ich Drachen, Brandstätten, Drachensaat.
Ferne Laubfeuer, Menschenverbrennungen, Gartendreck.
Zappelnde Genien im Doppelpack.
Schrate, Zwerge, den Wolkengreif, bald Blutszenen, Bankette. Menschliches Stückwerk, Knochenmühlen und Tierfragmente. Dann wieder auf den transparenten blauen Himmel gemalte Arabesken, wirre Tonfolgen in Notenschrift, Riesenversammlungen, tobende Robben und dir ganz unverständliche Drohungen wie
»Solange ich dich liebend wirkte«
oder »Auf zum Körperschliff«.
Aber an manchem Tag auch nur meine Schuhe, das Schuhband, Serpente.
Die nackten, überschlagenen Beine.
Das fiebernde Handgelenk.
Die kochende Zunge.
Das gebratene Auge.
Dabei aber gefangen, geblendet, wie hinter einer Mattscheibe.
So sagt man.
Einmal in Beinweiß.
Einmal in Rot.
Das Dorffest. So träumte mir durch lange Jahre und bewusstlose Jahrzehnte hindurch, dass...
Was wir sehen, ist ein weit entfernter, im Bild Hintergrund, im Schleier der Sommerhitze stehender Weiler... Mit Gärten, den Viehweiden, einem Kirchturm, der deutlich sichtbar nach links einknickt und abbricht.
Wohin wird er stürzen?
Vielleicht auf den Hauptplatz der kleinen Ansiedlung, auf die ein Fest mag sein, ein Erntefest feiernden Bauern, die an langen Tischen, auf denen sich die Festspeisen türmen, sitzen.
Wenn wir genau hinsehen,
ist der Wiesenweiler von verräterischen Wolken.
Wolken, Gekräusel,
Flammengischt. Flammengischt umgeben. Wird das zweifellos niederländische Dorf im nächsten Moment niederbrennen? Vom Blitz getroffen, wofür es in den schwarzen, damaszierenden Hängewolken rechts hinten einen guten Hinweis gibt? Oder, viel wahrscheinlicher, von einem grausamen Feind, einer heranrückenden Armee überrannt, deren Truppenkörper in Formation wir noch nicht, ihre flammendroten Geschütztreffer, aber in der Sekunde sehen werden? Kannst du in den am Dorfplatz in einem Kreis tanzenden Mädchen und Burschen, den im Gras links vorne sitzenden Kindern, die sich Geschichten erzählen, vorlesen? Schon die zerrissenen Restkörper, Torsi, den Fraß für die Raubvögel sehen, die rechts oben im Hintergrund des Bildes, das, wie alle unsere Traumlandschaften, vom undurchdringlichen Totalschwarz von Rheins überschattet wird, Kreise ziehen und Flugkunststücke mit den sie attackierenden Raben vorführen, für den, der sie sehen will und kann. Kannst du sehen, was wir sehen? Oder ist es der Anschein einer arkadischen Sommerlandschaft,
der deinen Blick trübt und zähmt?
Erkennst du den links vorne einen Ehrenkranz ins Bild haltenden, präsentierenden Landmann als den allgegenwärtigen, unausweichlichen Todesboten? Der fliehenden Zeit.
Lass gut sein und sieh, was immer du willst.
Sei es. An jenem Sommersonntag in den Nidderwiesen aber sahst du in einmal deinen Vater, den Weltarchitekten.
Der doch weit entfernt, also fraglich und unzugänglich war, wie die vor Jahren schon verschwundene, in Rauch aufgegangene, verpuffte Wald- und Wiesenmutter.
Wie er aus dem heißen, vielfarbigen Bildhintergrund
und winkend auf mich zukam, mich umarmte, mit mir im Pappelschatten ging und mir flüsterte, wie er es immer und immer wieder getan hatte, seit ich mich erinnern kann.
So könnte es doch sein, sagen wir, dass ich an einem Wintermorgen in einem dir unbekannten Krieg, in dem es um die Besiegung, Besetzung, Unterwerfung und völlige Vernichtung des Russen, des Ost- und Untermenschen gegangen sei, mit meiner Einheit, den Gebirgsjägern, in ein kleines bielorussisches Dorf eingerückt bin, das mir nach tagelangem Beschuss von den tief verschneiten Umgebungshügeln herab schon fast menschenleer, gebrochen vorgekommen war. Die rattenhaften Einwohner, allesamt Schädlinge und renitente Volksschädlinge, entweder tot oder geflüchtet. Mehrere Selbstmörder habe ich hängend in den Stuben der Häuser oder draußen an den Telegrafenmasten aufgeknüpft und als Pakete aufgebunden.
Dabei als Simulanten.
Bei den Bussarden, bei den Krähen gesehen.
Sei es, dass dein Vater, der Weltarchitekt, an jenem jelorussischen Frostmorgen Traumimplantat in jenem brennenden Dorf ein blau-weiß bemaltes Holzhaus an einem Vorweihnachtstag allein betreten habe.
Sei es!
In dessen Küche ich vor dem gemauerten Herd und ihren rauchenden Töpfen stehend eine junge Bäuerin vorfand. Lange Zeit bin ich nur mit gezückter Waffe,
dem Sturmgewehr,
wie ich dir oftmals sagte, von allem Anfang an vor ihr gestanden.
Seltsam abgeflacht.
Und habe dabei den sehr hellen Flitter im Herrgottswinkel, in dem eine Ikone des Apostels Petrus mit dem Himmelsschlüssel stand, sich leicht in der Stille, im streifigen Sonnenlicht, Jalousie, bewegen gesehen und klingeln gehört. Dabei habe ich auf die an den Wänden hängenden Fotografien des Mannes jener Frau in Uniform, der schon verstorbenen Eltern gesehen. Und während ich von draußen Schüsse, Explosionen und wilde Schreie hören konnte,
eines feurigen Exodus,
habe ich
ansatzlos
daran gedacht,
so wie ich war,
bei dieser einfachen und
lebensunwerten Rattenfrau
in ihrem namenlosen Dorf zu bleiben. Also
unterzutauchen
und nie mehr in mein mir in einmal sinn- und wertlos erscheinendes eigenes
beschmutztes Rest- und Rattenleben
zurückzukehren, geschehe was wolle.
Während sie, die ein solcher Engel gewesen sei, wie er sagte, einen Rattenengel konnte ich mir, so sehr ich mich mühte, nicht leicht vorstellen, schreckensstarr nichts sagte, nur den Blick gesenkt, dastand, murmelte, Gebete vielleicht, Litaneien, so erzählte der Vater, der Weltarchitekt. Aber was nachher geschah, das erzählte er mir, auch auf mein Fragen nach einer einleuchtenden Fortsetzung, nicht und nicht. Nur,
dass ich das niederbrennende Dorf, dessen Namen ich vergessen habe, ebenso wie den Namen der jungen Bäuerin, nach wenigen Stunden und
Hals über Kopf
in einer Panzerkolonne
wie rasend
verließ.
Sei es, und so dachte ich noch Jahre, blutige Jahrzehnte darüber nach, was denn mit jener Engelsfrau mit dem Rattengesicht, dem rötlichen Ganzkörperpelz mit Rattenschwanz und Samtpfoten, wie ich mir vorstellte, in diesem mir unbekannten und unverständlichen Vernichtungskrieg, wie er gesagt hatte, geschehen sei. Und oft sah ich sie in den Weiden hängen bei Nacht und Tag und geknickt aufflackern, als Bogenlampe, als Lampion nieder- und weiterbrennen, als Gebete und Litaneien murmelnder Rattenbalg und blutüberströmt unter Tränen zu Bett gehen.
Die Brennholzsammlerin. So träumte mir doch lange Jahre und bewusstlose Jahrzehnte hindurch das. Was wir sehen, ist eine gekrümmte Alte, eine Brennholzsammlerin, die sich mühsam voranschleppend von links nach rechts durch eine einsame Waldlandschaft mit Eichenwäldern, Kastanienkarrees, die ein scharfer Wind auffächert, plustert und herzförmige Wiesenschonungen geht. Siehst du den goldenen Trinkbecher in ihrer linken Hand? Den Weinbecher aus einem längst vergangenen, verklungenen Fest?
Sei es.
Siehst du, wie sie sich uns zuwendet, sich zitternd aufrichtet, uns offen entgegensieht? Ein hässliches Auflachen verzerrt ihre von
Schwarz des Abendhimmels
noch mehr verfinsterten Züge.
Geh ihr nicht entgegen.
Glaub ihr kein Wort.
Dein Vater. Und weiters habe dir dein Vater, der Weltarchitekt, bei dieser Gelegenheit in dem Pappelwäldchen deiner Geburtsstadt, Totgeburt, Frankfurt am Main, an einem sonnigen Sonntagmorgen mit dir im Pappelschatten gehend erzählt?
Sei es, sagen wir, dass ich Jahre später in einem mir ganz unzugänglichen und weithin unverständlichen Terrortraum, der sich Nacht für Nacht und identisch wiederholte, allein ohne meine Einheit,
die Gebirgsjäger,
und unbewaffnet, nackt und frierend in dieses kleine bielorussische Dorf zurückgekehrt bin, was ich mir bei Tag so oft gewünscht hatte.
Gehe nicht entgegen. Glaub ihr kein Wort. Was auch immer sie dir zuruft an Grüßen, an Wünschen, Versprechungen für eine glänzende Zukunft, die es nicht mehr geben wird, geben kann. Auf einer Lichtung in der Mitte des Bildes sehen wir, wenn wir es wirklich wollen, das graue Quadrat eines Holzstoßes. Aber sind das nicht in mehreren Lagen übereinander geschichtete nackte Leichen aus einem letzten, einem allerletzten totalen Krieg?
Zugleich habe ich nach dem mir bekannten blau-weiß bemalten Holzhaus bei den Pappeln, bei den Weiden gesucht.
Sei es!
Dass ich auch in dem völlig niedergebrannten und
planierten
Ort als einziges ganz unversehrt und mir entgegenleuchtend zwischen Ruinen aufrecht stehend fand.
Frauenunglück!
Und in das ich ohne Aufschub und ohne langes Bedenken
abbeißend,
ich kann nicht sagen warum,
abbiss,
durch die nur angelehnte Hintertür hineinging.
Und zeigt die breite Kaskade der Sonnenstrahlen in der Bildmitte, die als einziges Licht bringt in die verschwiegene Angelegenheit.
Die Traumscharade.
Die Traumscharade, die hier verhandelt wird.
Brandfackeln.
Nicht schon die orange-roten Brandfackeln, die nicht mehr zu löschen sein werden bis zum Ende der Zeit. Du gehst an der Alten mit dem Trinkbecher
halbhoch
vorbei. Ich weiß, dass ihre Hand die deine gestreift hat.
Von einer friedlichen, bäuerlichen Szene, einem ländlichen Theatertableau mit winzigen Spielfiguren, wie auf einem Gemälde Bruegels, van Rijns, mit mehreren wie schlafend an den Küchentisch platzierten Landleuten. Traumtänzer.
Ich weiß, dass ihre Hand die deine gestreift hat.
Der tiefschwarze Weiher, der im Kastanienwald auf dich wartet, wird dich am Ende des Tages nicht trösten. Ebenso wenig wird er kühlen.
Den Weltbrand.
Den Weltbrand.
Vor einer stillen, blasenwerfenden, fast völlig geschwärzten Naturkulisse mit sommerlichen Weihern, Pappelhainen, Kopfweiden, Bogenbrücken und Booten mit Segeln festgemacht, gelandet, gelöscht an den Brückenköpfen eines mäandrierenden Flusses, habe er dir erzählt?
Sei es, sagen wir. Von links hinten nach rechts vorne trat ich in die gute Stube ein,
morgen,
an deren Tisch ich sofort die mir bekannte junge Bäuerin mit gesenktem Kopf, die Hände im Schoß und mit dem gebeugten Rücken mir zugewandt,
wie festgefroren.
Da sitzen sah. Links von ihr ein Unteroffizier der Roten Armee in seiner mir vertrauten braunen Uniform. Sie schillerte im Sonnenlicht wie die Flügeldecken mancher Laufkäfer. Wie ich im Traum sofort wusste, ihr Ehemann. Und ihr gegenüber vor dem Fenster die Mutter mit geblümtem Kopftuch und Schürze, der Vater im schwarzen Festtagsanzug, beide einander zugewandt und flüsternd, umarmt.
Sei es das. Der Vater, der Weltarchitekt, erzählte dir, wie jedes Mal, von allem Anfang an, dass er aus allernächster Nähe erst der Betrachtung, als er an den Tisch in der Mitte des sonnenbeleuchteten Raums herantrat, sehen konnte, dass der liebe Kopf der jungen Frau ein Rattenkopf mit blondem Menschenhaar, dass ihre Stirn durchschossen, ihre süße Brust durchsiebt war. Ihre Kleidung zerlumpt, zerrissen und halbhoch, blutverschmiert, ihr reinweißer Körper an mehreren Stellen gewaltsam bloßgelegt. Nackt. Der Unteroffizier, ihr Ehemann, aber saß ganz stocksteif da. Um seinen geschwärzten Hals war das schön gezeichnete Würgemal eines Stricks deutlich zu erkennen. Die zwei alten Bauersleute im Bildhintergrund aber sahen äußerlich ganz vollständig, intakt, wenn auch geschrumpft, wie Hand, wie ineinander verschränkte Wachspuppen aus.
Spät erst und nach langem Staunen nahm ich den
ernsten
Verwesungsgeruch wahr, der aus der hinteren Ecke des Raumes kam.
Dort, wo die blaue Tür in eine kleine Kammer führte,
in der mit zerschmetterten Köpfen zwei skelettierte Mädchenleichen
mit gelben, zu Berge stehenden Haaren auf dem Fußboden lag.
Und später erst, zum Ende des Traumes hin,
nahm ich die lautlos zirkulierenden Rattenrudel wahr,
die schon an mir hochsprangen, schnappten,
die Schaben in geschlossenen Schulen an den Wänden, dem Fußboden, dem verrußten Plafond.
Über den leeren Tisch in der Raummitte aber sah ich
im nächsten Moment
zwei Vögel in einem Fort im Kreis gehen. Der eine war ein großer blauschwarzer Rabe, ganz wie in den alten Märchen, gefolgt von einer gefleckten erdbraunen Eule, die den Raben, der sich dabei nicht umsah, in der Verfolgung an den langen, gespreizten Schwanzfedern zog und zupfte.
Und ganz zum Ende erst meines über lange Jahre sich Nacht für Nacht wiederholenden Traumes legte ich mich nach langem Bedenken,
nach unausgesetztem
Umhergehen, Umgehen, Umherwälzen,
Wandern in der guten Stube in das frisch gemachte Bett und schlief in der Leichenkammer sofort und zufrieden ein.
Die drei Grazien.
So träumte mir durch lange Jahre und bewusstlose Jahrzehnte hindurch das.
Was wir sehen, ist eine fröhliche Dreiergruppe nackter Mädchen. Im Vordergrund der bei weitem nicht so stark wie die anderen Ansichten verdunkelten Wiesenszene.
Weißt du, dass sie nackt sind oder wünschst du es nur?
Ich sehe sie weiß bekleidet, zumindest mit weißgrauen
Rauchhosen
verhüllt, die aus der Richtung des Brückendorfes links hinten heranziehen. Es ist ganz nahe an eine steinerne Bogenbrücke gebaut, die ein Flüsschen überspannt, vielleicht die Schelde, die Amstel. Gelungene Segelboote im Schwung fahren den Wasserweg hinauf und hinab. Einen Lastkahn staken die Schiffer voran, der auch nur ein Kanal sein könnte.
Was wissen wir genau?
Sei es, nachdem dein Vater, der Weltarchitekt, im Pappelschatten intakt, langsam verblassend und spurlos abtropfend im Dunst über dem Flüsschen Nidder verschwunden war, frappant.
Ging ich aus dem betäubenden Sommerwäldchen allein hinaus,
sei
schlenkernd und schlingernd entlang der Bahnlinie, die das Wiesenoval auf einem hohen Bahndamm querte.
Sagen wir,
deren einsamen Unterführungen
und Geburt
drückte mich an den glühenden Bruchsteinmauern entlang bei den Brennnesseln,
Fiebern,
den Eidechsen, Feldblumen.
Sie sprachen lange und freundlich mit dir und winkten dir lange nach.
Pappelwald.
Und näherte mich, wie ich es immer tat, einem der schwarzen, hitzeglühenden Tunnel im Bahndamm.
Eidechsen.
Mit dem dringenden Wunsch zu sterben.
Bei den schon am Rückenkopf gestapelten Kisten, den Weinfässern, Strohballen, wirst du drei winzige Mäuse erkennen, die im Kreis laufen.
Krümel.
In der Sonne, im hellsten, offensten Tageslicht. Aber mächtige Boten eines baldigen Verfalls, eines Unglücks, das die Schiffe ihre Mannschaften treffen wird, wenn sie auf der Rückfahrt die Meeresmündung erreichen. Wird sie eine Springflut versenken, wie uns das posaunende Schlechtwetter mittig im Bild ankündigt?
Schnitt und gleich darauf mit dem Wunsch, jemanden zu töten.
Oder getötet zu werden, das heiße ich gleich.
Jemanden zu verletzen und zu missbrauchen.
Verletzt und mit äußerster Härte missbraucht zu werden, das sei egal.
Vor dir hergehend aber, wie an allen Sommertagen, du, das Frauenunglück, in Gestalt eines konturschwachen weiblichen Geistes, eines bleichen Wunschmädchens, einer toten Flusslandschaften.
Die drei jungen Frauen aber spielen mit einem
Ball,
einem Leib, einer pelzigen Kugel. Wenn du hinsiehst, dich nicht ablenken lässt und willst von den sonnenbeleuchteten Frauenkörpern, wirst du erkennen, dass es ein blutiger Knabenkopf ist. Du wirst die Ohren erkennen, das rötliche Lockenhaar. Wie wir dich kennen, wirst du darauf bestehen, dass es eine goldene Weltkugel sei, ein Zeichen der Welteinheit und Weltherrschaft. Worüber wird hier geherrscht? Über die nagende Zeit nicht den Raffzahn und auch nicht über den spielerisch präsenten Tod in den Flusswiesen.
Sei es Barndamm, Frauenunglück war das Wort, das sie leise vor sich hinsprach.
Wiesenheimer,
das ich ihr gern wiederholte,
Nidda,
aber nicht verstand.
Frankfurt am Main.
Bevor sie, wie jedes Mal in einer Entfernung wartend, sich mir zuwandte.
Bielorussland.
Ihre schmale Luftgestalt irisierend vor dem sonnenbeleuchteten Tunnelausgang.
Vernichtungskrieg.
Und ihr knöchellanges Geisterkleid hob. Darunter sah ich. Und abbeißend, hell staunend,
Weltarchitekt,
das Reinweiß ihres Körpers. Aber wo ihr Geschlecht sein sollte, war da nichts. Nicht einmal eine Delle, keine Kerbe, kein Einriss, Abbiss. Während sie in ihrer linken, verkrümmten und verkrüppelten Klauenhand Klatsche,
Vater,
die bisher in ihren Gewandfalten verborgen gewesen war, von der Bluttropfte eine Spiegelscherbe hervorzog
außen
und einen unendlich langsamen Schnitt zwischen ihre Beine
Engel
in der Form eines schönen Frauengeschlechts ausführte.
Rattenbalg,
das nicht blutete. Morgen vakant.
Doppeltes Flussstück.
So träumte mir.
Was wir sehen, ist noch einmal eine zarte Sumpflandschaft mit Weiden.
Sie lecken.
Nur ist das alles verdunkelnde Licht diesmal honigfarben im Zentrum. Die Hütte hinter dem Plankenzaun liegt weit in den nur angedeuteten Flusslauf vorgerückt auf einer Sandinsel.
Blond an den Rändern.
Und hallig und versteckt hinter der hölzernen
Die eine Höhle, welcher Mordbestie oder den Weg ins Erdinnere eine zweite Terrorwelt
bewahrt.
Sei es, so sagen wir wie zum Spiel. Ich trat dann und aufatmend, wie jeden Tag, an dich heran.
Und das Frauenunglück legte deine Hand auf den warmen Schnitt zwischen ihren Beinen in der Form eines schönen Frauengeschlechts.
Und ich blieb so mit dir träumend und flüsternd und küssend stehen und sagte:
Wir wollen uns nicht nähern, sehen wir doch keinerlei Menschen, Spielfiguren. Sei es bei der Arbeit, sei es beim Spiel. Nur ein leerer Karren ohne Zugtiere steht rechts hinten verlassen, wartend und drohend da.
Wenn du mit mir kommen willst, dorthin, wo niemand von den Lebenden weiter lebend ankommt, gibt es kein Zurück für dich. Nur ein entschlossenes Fort, den innersten Ruck und Seelenabriss.
So wenden wir unseren Blick gern auf ein Nebenbild, das wir gleichzeitig erträumen.
Weltreise.
Auf ein fernes Schloss, das an einem mäandrierenden Flüsschen beflaggt im Abendrot dasteht. Das aber, wenn du genau hinsiehst, Ruine ist oder im Begriff ist, Ruine zu werden. So niederbrennend, dabei farblos und hochgradig transparent, es gesehen wird von den Reitern, die sich in einer kleinen Kolonne nähern.
Die da ist, um dich auf diese Weltreise vorzubereiten, die durch eine heitere flämische Weltlandschaft führt, was unverzichtbar ist, ist eine ganz Körperwandlung angezeigt mit Nadelfaden. So muss ich dir, und das geht ganz leicht, Nähnadeln unter die Finger stecken, Kopfhaar groben Büschen ausreißen, deine Augenlider vernähen, dich mit dem lieben Kopf an Feldsteine, Schlingen, Öltanks, Heizkörperstoßen, Heizkörper, sei gut, sie hinterlassen bleibende Musterabdrücke. Auch prüft, ernst und entschlossener Natur sind nötig, die dich Schlag um Schlag ablösen von dieser Schein- und Mangelwelt, in die du ohne dein Worten und Zutun geworfen bist und dich bereit machen, mir bedingungslos und absichtslos, aufsichtslos zu folgen.
Sie kommen zu spät.
Wir sehen sie in dem Moment, in dem sie erkennen, dass sie zu spät kommen, dass alle Pläne vergeblich sind, was immer sie beinhalten. Sie heben die gestikulierenden Arme zum braun-schwarzen Himmel, Ihren Mündern entfliehen Schreie, Zurufe. Hör nicht hin. Hin.
Ist das nicht der Hals, die Beine gestreift hat?
Sei es! So sprach sie zu mir! Das Frauenunglück!
Bis ich in eine zündende Ohnmacht und in einen anschließenden, stundenlangen Dauerschlaf, Nachtraum fiel.
Ist das ihre Hals, die Beine gestreift hat?
Dabei im Kauern mit dem Rücken an die kühle Mauer des Tunnels gelehnt.
Und sei es, so erzählte sie mir, an allen sonnigen Sommertagen, Sonntagen, das vorausgehende, murmelnde Frauenunglück in einer Wiesenlandschaft.
Als Wallanden in die Tagesperle hinaustrat, stand die leuchtende Wiesenlandschaft in der Niederung eines Weltflüsschens namens Nidda. Da in der Geburtsstadt, Totgeburt, Frankfurt am Main, in der zahlreich fröhliche Bauernkinder mit Windstrachen spielten, gleitend offen von einem zum anderen fliehenden Horizont und zum Reißen gedehnt und dröhnend der Abrissfunken am Himmel. Die geharnte Wiesensonne ein Fauch zum Fermentieren. Und du sagtest...
Der Obelisk, der links vorne aufragt und das vor einer Schilfhütte...
Von allem Anfang an und wartend, zweifelhaft geborgen, bei dem durch die entlegensten Weltgegenden reisen Toten.
Niemand bestimmt mehr darüber, was in diesem doppelten Flussstück als nächstes hervortritt.
In Traumländern, fernen Landschaften, Wiesenländereien, die mir im Gegensatz zu einer mir pausenlos
ausmalt,
unzugänglichen, unverständlichen, taubdummen sogenannten, zu einer Zuflucht in den Wolken geworden sind.
In den Wiesenträumen.
Der Tote selbst, die nach einem glücklichen, flämischen Tod.
Der Triumph des Todes.
So träumte mir durch lange Jahre und bewusstlose Jahrzehnte hindurch das.
Was wir sehen, ist eine allerletzte.
Eine Untergangsszene.
In einer heillosen Insellandschaft. Im tintigen Hintergrund ein Meer mit brennenden Schiffen, aufflammenden Küstenstädten in der Entfernung. Eine überfällige Seeschlacht. Im Vordergrund sehen wir, wenn wir es wollen, die Tafel der Herrschenden, die vom Heer der Toten gestürmt wird. Der sich ins Unendliche ausmultiplizierende Tod,
Liebhaber,
tritt als Liebhaber auf,
Einschleichdieb,
als Einschleichdieb, als Trompeter,
Trompeter.
Jede Flucht, auch über die steinerne, dreiteilige Bogenbrücke, die zwei Flussinseln bindet, bleibt vergeblich. Vom brennenden Stumpf des Kastells, das zuerst Feuer fing, weht die schwarze Fahne einer heraufkommenden
Weltanarchie.
Rechts hinten vor einem blau-schwarzen Horizont baumeln einige Gehängte an weißen Galgen. Siehst du die kleinen einfliegenden Krähen? Die Raubvögel, die in den Baumtrümmern sitzen? Du willst die kleine nacktbraune Spielfigur sein, die in eine Baumhöhle kriecht. Als einzige wird sie noch nicht verfolgt. Sind die Skelette, die das Seestück fluten, in Wahrheit Verhungernde? Kannst du, so wie wir, Fleischstücke an ihren Rippenkörben, Haarteile an den Kalotten sehen? Und ist es so vielleicht ein allerletzter Verteilungskampf?
Eine Hungerrevolte.
Eine Hungerrevolte, die wir mit ansehen, in einer Wiesenszene, die man als
Triumph des Todes
kennt. Ein sich krümmender Windhund leckt das Gesicht einer weiß verschleierten liegenden Toten. Dann auf meinen Zuruf wird er es zerfleischen.
aus und ab.
Das Frauenunglück. Aberträume von Wesen und Welt. Von Peter Pessl. Mit Raphael Schuchter, Markus Hering, Gerti Drassel, Peter Matitsch und Brigitte Karner. Musik: Christoph Theiler. Tongestaltung: Anna Kunzio, Katharina Ahammer, Susanne Wirtitsch und Manuel Radinger. Hospitanz: Anna Spanlang. Regieassistenz: Julia Herzog. Regie: Renate Pittroff. Produktion: Österreichischer Rundfunk 2018.